willkommen zu einer neuen Ausgabe von CampusCast. Ja, und heute stellen wir mal wieder keine Hochschulgruppe oder Initiative vor, sondern haben ein etwas, ja, ich darf mal sagen, ungewöhnliches Thema. Und zwar habe ich einen Gast, den Rainer, hallo Rainer,
hallo,
der aus den Gremien der Hochschule berichtet, wo er nämlich studentischer Vertreter ist. Sprich, im konkreten Fall aus dem Fachbereichsrat. Kompliziertes Wort, kannst du gleich auch noch erklären, Rainer, was es bedeutet. Und du bist da gewählter studentischer Vertreter. Und was das für dich persönlich auch für Konsequenzen dann hat und welche Arbeit du dort machst im Sinne der Studierenden, das kannst du uns jetzt gleich erzählen.
Ja, vielen Dank für das Willkommen heißen, Richard. Vorneweg sollte ich sagen, dass ich nicht mehr studentischer Vertreter bin im Fachbereichsrat, sondern das war ich bis letzte Woche.
Okay.
Und dann hat die konstituierende Sitzung des neuen Fachbereichsrats begonnen.
Es waren vor kurzem Wahlen, zum Jahreswechsel, und jetzt bist du leider nicht mehr dabei.
Okay. Ja, ich habe das bewusst so entschieden, nicht mehr zu kandidieren, weil wenn man 2 Jahre sich so richtig engagiert, so wie ich das getan habe, dann fehlt schon mal die Zeit für das Studieren. Das muss ich zugeben. Und in diesem Sinne möchte ich auch heute die Gelegenheit nutzen und mich bei Richard bedanken, dass ich über meine Erfahrungen berichten kann.
Sehr gerne.
Nämlich, um einfach mal so zu sagen, was man so erlebt und erleben kann. Ja, wenn man A, seine eigene Meinung kundtut als Studierendenvertreter, wenn man diese kundtun will und mit welchen Schwierigkeiten man konfrontiert sein kann. Ja, und was dann passiert, wenn man die selbsternannten Regeln von, so nenne ich das mal, von Hochschulleitung und Professoren nicht als Gebetsbuch akzeptieren möchte?
Vielleicht könntest du am Anfang nochmal ganz kurz erklären für die, die es nicht mehr so genau im Kopf haben, was genau ein Fachbereichsrat ist und was für Mitglieder der hat und was dort passiert, also generell in 1-2 Sätzen.
Der Fachbereichsrat ist ein, wie das der Name sagt, ein beratendes Gremium des Fachbereichs, der verschiedene Fachbereiche, wie das auch der Name schon suggeriert, vereint. Das heißt, hier kommen im Falle des Fachbereichs 7, kommen die Fachbereiche Umweltwissenschaften bzw. Naturwissenschaften, dann Sportwissenschaft, Geografie, Mathematik, Chemie, die kommen zusammen. Ja, und beraten über so Themen wie Prüfungsordnungen, die Verteilung von Geldern an der Universität, Entwicklungsleitlinien, na, so relativ schon, ja, ich würde sagen, sehr wichtige Themen. Ja, die Pfingstferien waren dabei bei einer der letzten Sitzungen.
Und da sitzen aber nicht nur Studentenvertreter drin oder Studierendenvertreter, sondern eben auch Professoren, Vertreter des Mittelbaus. Und ich glaube auch Verwaltungsvertreter, oder? Ist das richtig? Ist das noch so?
Der Thomas Horvath, neuer Geschäftsführer, der ist zum Beispiel dabei. Aber wie du das schon richtig gesagt hast, wir haben natürlich hier Professoren, akademische Mitarbeiter, studentische Vertreter. Im Fachbereich 7 sind es jetzt 4 studentische Vertreter. Wenn denn auch 4 Vertreter überhaupt gefunden werden, muss man ja auch sagen. Ja, genau. Und so gibt es dann eine Runde von, ich weiß die Zahl jetzt gar nicht, aber so von 20 Leuten in etwa, genau, die da tagen. Und in der Regel sind die auch gut besucht, die Fachbereichsratssitzungen. Es gibt kaum Fehlzeiten. Mittwochs um 14 Uhr ist in der Regel der Termin, alle 4 Wochen. Und man kann sich vorstellen, dass ja Studierende zu der Zeit in den Vorlesungen sind, in Seminaren sitzen und zum größten Teil nicht teilnehmen können. Und das führt natürlich auch zu dem Punkt, dass man als repräsentativ gewählter Studierendenvertreter, dass man natürlich die Informationen irgendwo dann zu den Studierenden tragen muss, meines Erachtens, und nicht nur möchte, sondern muss, um dann die Leute zu informieren, was sich ereignet hat, welche wichtigen Sachen beschlossen wurden.
Und das ging in deinem persönlichen Fall jetzt nicht ganz komplikationslos über die Bühne. Ja, es gab da gewisse Entwicklungen. Erzähl einem am besten einfach mal selber.
Ich bin also 45 Jahre alt. Ich habe 19 Jahre im Lufthansa Cargo-Konzern gearbeitet und war dort unter anderem zuständig für die konzernweite Einführung des proaktiven Verkaufs. Und die Idee vom proaktiven Verkauf ist, oder überhaupt von Proaktivität, nicht darauf zu warten, dass man gefragt wird, was sich ereignet hat, sondern schon vorneweg zu sagen, hey Leute, das gibt's Neues. So, okay, so mit so einer Idee komme ich jetzt hier zum Campus und bin studentischer Vertreter im Fachbereichsrat und habe mir gedacht, wie werden die Leute denn informiert über das, was im Fachbereichsrat passiert? Ja, und als ich noch keine Erfahrung hatte, so vor 2 Jahren halt, da ging ich rum an die Fachschaften und habe sie gefragt, ja, wie werden denn eure Leute in der Regel informiert? Und erhielt da die Information, jetzt aus der Fachschaft Chemie in dem Fall, ja, wir sind eine kleine Gruppe und das, was interessant ist, das tragen wir von Mund zu Mund weiter. Ne? Und ja, und da habe ich mir gedacht, ja, das kann es ja nicht sein. Das hört sich ja nach einer sehr selektiven Informationsweitergabe aus. Also musst du irgendwo einen Weg finden. Ja? Und habe dann festgestellt, dass es in jeder Fachschaft unterschiedlich ist. Und habe dann Gespräche geführt mit, das war dann zeitversetzt ein bisschen später, auch mit der Fachschaft Umweltwissenschaften, mit der Fachschaftsvertretung. Und stieß da schon an einen Punkt, wo dann die Vertreter sagten, ja, ob wir die Protokolle so einfach online stellen können auf unserer Fachschaftsseite, das müssen wir dann immer von Fall zu Fall klären. Also da habe ich mir gedacht, ist ja sehr selektiv, was kann denn die Leute dazu bringen, da so einen Riegel vorzuschieben. Okay, wie auch immer. Ja, Rainer fing an, Informationen weiterzugeben, indem...
Also Rainer bist du.
Rainer bin ich, ja, genau.
Und das nochmal.
Ja, genau. Indem ich einfach Protokolle vom Fachbereichsrat über den hochschulweiten Verteiler versandt hatte.
Das ist ein E-Mail-Verteiler.
Das ist ein E-Mail-Verteiler, genau. Und die rechtlichen Möglichkeiten waren so konstruiert, dass studentischen Gremienvertretern auch genau dieser Kanal zur Verfügung steht. Das ging auch ungefähr 12 Monate lang gut und gab keinen Einwand aber von irgendjemand. Aber als dann die erste kritische Rundmail von mir kam, das war dann im Mai letzten Jahres, da wurde diese E-Mail zensiert von der Hochschulleitung.
Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, Zensur? Was ist mit der E-Mail passiert? Die wurde nicht weitergeleitet, oder?
Die E-Mail, die war erst aktiviert und wurde weitergeleitet, so wie immer, wie zuvor. Wurde dann aber im Nachhinein, nachdem eine Beschwerde stattgefunden hatte, wurde sie deaktiviert. Ja, das ist ja meines Erachtens Zensur. Und dann ist dann die Frage, was ist Zensur und ja, wie soll man das ausdrücken? Und da möchte ich ganz gerne Wikipedia anführen, unser Alltagslexikon, nachdem Zensur eine Informationskontrolle ist, quasi als restriktives Verfahren von in der Regel staatlichen Stellen, was wir ja hier haben. Ja, wir haben hier eine exekutive Stelle, um im persönlichen Informationsverkehr vermittelte Inhalte zu kontrollieren und unerwünschte bzw. Gesetzen zuwiderlaufende Inhalte zu unterdrücken und auf diese Weise, und das ist ja der Punkt, dafür zu sorgen, dass nur erwünschte Inhalte veröffentlicht oder ausgetauscht werden.
Dann kann ich dich jetzt so konkret fragen, war denn, du hast gesagt, du hast eine kritische Rundmail verfasst, war die denn in irgendeiner Form gesetzeswidrig oder der Inhalt, hast du da mit den Inhalten dich da irgendwie auf dünnes Eis begeben?
Ich könnte mir einfach vorstellen, deswegen habe ich es ja gerade so ausgedrückt, dass die Inhalte, die ich in dieser Rundmail verbalisiert habe, dass die nicht so angenehm waren, was im Übrigen ja vielleicht ein Nachteil ist, wenn man sich einfach einsetzt und auch mal die Wahrheit ausspricht. Ja, es gab ja 3 Themen, die relativ heikel waren. Das eine war, dass ich das kommentiert habe, beziehungsweise überhaupt erwähnt habe, dass unsere Universität Koblenz-Landau bei der renommiertesten Studienstiftung in Deutschland den letzten Platz einnimmt. Gut, vielleicht wollte man das nicht, dass man das so liest, ja. Und dann habe ich gefragt, beziehungsweise hinterfragt, was es denn damit auf sich hat, dass man Ausschusssitzungen, ja, aus dem Fachbereichsrat, dass man die ja nicht öffentlich macht und was das bedeutet für die Arbeit von studentischen Vertretern im Fachbereichsrat. Ja, und dieses Thema Ausschuss ist natürlich eine ganz heikle Geschichte, weil man sich vielleicht mal so allgemein das Mitspracherecht und die Gestaltungsmöglichkeit von Studierenden angucken muss, an Universitäten hier in dem Fall, und ja, was sich ereignet, wenn diese Möglichkeiten deaktiviert werden. Und das heißt jetzt hier im konkreten Fall, dass wir haben einen Fachbereichsrat. Da sitzen die genannten 20 Personen drin. So, jetzt sind aber die Thematiken so komplex, dass man innerhalb dieser 2 Stunden, dann mittwochs um 14 Uhr, alle 4 Wochen, natürlich nicht alles im Detail besprechen kann. Also bildet man Ausschüsse und die beraten dann über die ganzen Detailfragen. Ja, jetzt würde es aber Sinn machen, dass die studentischen Vertreter im Fachbereichsrat, dass die dann auch an dieser Ausschussarbeit teilnehmen. Aber was wird gemacht oder wurde noch gemacht, ja, als ich darüber berichtet habe? Da sucht sich das Dekanat bzw. Dozenten suchen sich irgendwelche Leute, irgendwelche Studierenden aus der Universität, schlagen die vor und wählen die in die Ausschüsse und bringen die quasi in die Ausschüsse. Die Studierenden, die jetzt wiederum nicht vernetzt sind und ja in der Regel nicht so viel Zeit haben, Interesse, ich weiß es ja nicht, ja, die heben in der Regel nur die Hand, sind froh, dass sich jemand findet für die Ausschussarbeit. Und das war's. Und da habe ich halt den Anspruch gehegt, um zu sagen, hier, wir müssen erstens eigentlich die Fachschaften mehr einbeziehen, ja, in die Auswahl der Ausschussmitglieder. Und eigentlich müssten sogar ja die Fachbereichsvertreter, also die Studenten, müssten auch in den Ausschüssen sitzen, damit, und jetzt kommt hier ein ganz wichtiger Punkt, damit sie nicht nur, wenn sie gefragt werden, stimmen wir für ja oder nein, damit sie nicht nur die Hand heben müssen, um zu sagen, ja, ich stimme dafür und weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier abgestimmt habe. Ne? Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund von meinem Willen, Öffentlichkeit zu erzeugen. Ja, und die Frage ist natürlich, warum Öffentlichkeit? Ja, was soll Öffentlichkeit bewirken? Ist das Öffentlichkeit und Demokratie dürfen ja kein Selbstzweck sein. Ja, das heißt, dass Studierende haben die Aufgabe ja natürlich auch an der Selbstverwaltung der Universität. Und insofern müssen sie ja was bedeutet das Selbstverwaltung? Und ich behaupte, dass das Öffentlichkeitsprinzip vom Hochschulverfassungsrecht her nicht umsonst auf diese Pfeiler, auf diese Grundsätze der Transparenz, der Mitwirkung ausgelegt sind, weil man natürlich weiß, wenn nicht alles intransparent bleibt, dann fahren wir hier mit dem Karren vor die Wand. Ja? Und konkret bedeutet das, dass Studenten oder Studierende müssen informiert sein, die müssen ihr Kontrollrecht ausüben dürfen und sogar müssen, ja, auch von den demokratischen Organen an der Universität. Dann informiert zu sein, bewirkt ja auch eine Integrationsfähigkeit. Ja, was bedeutet Integration? Inklusion, ja, was Studierende müssen sehen, wenn sie einen Finger heben, was bedeutet das für vielleicht Studierende, die nicht so viel Geld haben, wenn eine Prüfungsordnung so abgeändert wird, dass eigentlich nur die Gutverdienenden oder wie auch immer, ja, die Kinder reicher Eltern einfach besser durchkommen, weil sie nicht noch nebenbei arbeiten müssen. Ne? Ja, das sind so Fragen. Ja? Das Bewusstsein für die Öffentlichkeit zu schulen. Ja, und das war sicherlich meine Hauptmotivation.
Und dann komme ich nochmal ganz kurz auf diese besagte Rundmail zurück, die du versandt hast und die dann nachträglich wieder deaktiviert wurde, wie du gesagt hast. Wurde dir denn mitgeteilt, warum so verfahren wurde? Weil es ja vorher immer kein Problem gab. Also hast du in irgendeiner Form von der Hochschule ein offizielles Feedback bekommen, warum das mit dieser Mail dann so gemacht wurde?
Also da muss ich sagen, Richard, danke, dass du die Frage stellst. Also das fand ich wirklich sehr unglücklich, wenn ich zu sagen, das fand ich mies. Ich wusste nichts davon, habe über 4 Wochen lang nichts davon erfahren und habe dann hier, als ich dann 4 Wochen später in den Semesterferien am Campus war, von einem Professor aus derselben Fachbereichsrunde erfahren, dass sich einige Professoren beschwert haben über meine Rundmail und über die Inhalte und dass deswegen meine Rundmail deaktiviert wurde. Ich wusste also nichts davon. Dann habe ich danach natürlich den Grund erfragt beim Justiziariat und habe erfahren, habe erstmal Schweigen erfahren. Es war Schweigen im Walde, trotz mehrfacher Erinnerungen an Herrn Ludewig, den Leiter des Justiziariats, der sitzt in Mainz, kam da nichts, bis ich dann halt den Aster um Hilfe gebeten habe und dann irgendwann ich auch eine Erklärung bekam.
Und die Erklärung lautete?
Ja, gute Frage. Man hängt sich auf an zwei verschiedenen Punkten. Das eine ist, ich hätte Inhalte verschickt, die nicht okay sind. Und hier haben wir die Zensur, sogar das Zugeben der Zensur, auch wenn man das Wort selber nicht hören mag. Und das zweite ist, ich hätte gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen.
Mit dieser Rundmail?
Mit dieser Rundmail. Warum Persönlichkeitsrechte? Ja, weil ich das Abstimmungsverhalten von Professoren erwähnt habe. Und jetzt kann man natürlich sagen, stimmt das nicht? Ich behaupte, es stimmt nicht, sonst hätte ich das nicht getan. Es ist ein Unterschied, ob ich als Arzt irgendwo das Rezept oder was auch immer, den Krankheitsstand meines Patienten weitergebe. Da wären Persönlichkeitsrechte betroffen. Aber hier reden wir von einem öffentlichen Gremium. Also die Personen, die im Fachbereichsrat sitzen, Dozenten wie Studierende, wie akademische Mitarbeiter, die haben ein offizielles Amt und stehen im Interesse der Öffentlichkeit. Und Persönlichkeitsrechte sind insofern aus ihrer Arbeit im Fachbereichsrat nicht schutzwürdig, in diesem Sinne, wie es als offizielle Begründung, ne, der Zensur diente. Ja, und da gibt es natürlich, habe ich mir Rechtsmeinungen eingeholt, auch im Übrigen bevor ich diese Mails verschickt habe. Und diese Rechtsmeinungen sagen übereinstimmend, dass es Humbug ist, ja, da Persönlichkeitsrechte walten zu wollen. Es wurde aber nichtsdestotrotz jetzt wiederholt bei der letzten Zensur am 26. Januar schon wieder als Grund vorgeschoben. Ja, und der zweite Grund sind dann halt die Inhalte. Gut, das sind kritische Inhalte. Bei allen drei zensierten Mails kritische Inhalte, mit denen man natürlich nicht so gerne leben möchte. Ja, und die dritte Zensur ist ausgelöst worden durch eine Rundmail, in der ich berichtet habe über die letzte Fachbereichsratssitzung vor Weihnachten. Unser Hochschulpräsident, Herr Heiligenthal, kam in die Sitzung und wurde befragt, welche demokratischen Verbesserungsmaßnahmen er sich denn vorstellen kann, einfach im Angesichts der Zensurmaßnahmen in der Vergangenheit. Und da verglich er doch die Zensur mit dem DDR-Regime, dass das Zensur sei, aber was hier die Hochschulleitung macht, nicht Zensur sei, und deswegen würde er dazu nichts mehr sagen. Kurz und knapp, das Protokoll dieser Fachbereichsratssitzung war sehr ausführlich, aber die einzigen kritischen Fragen, unter anderem von mir, jetzt hier in dem Fall, und auch von Dörte Diehl, die eine kritische Frage zum Masterstudiengang stellte, zur Zukunft, die erschienen nicht. Und so erwähnte ich in der Rundmail einfach das Auslassen dieser kritischen Passagen mal wieder. Ja, und ich vermute jetzt einfach, da fühlt sich Herr Heiligenthal auf den Schlips getreten. Und jetzt ist das die nächste Eskalationsstufe. Jetzt lässt die Hochschulleitung prüfen, ob man die Staatsanwaltschaft in irgendeiner Weise mit Hilfe dieser Staatsanwaltschaft eine Anklage formulieren soll, dass ich als studentischer Gremienvertreter einmal falsche Inhalte schicke und zum anderen, naja gut, dann gegen Persönlichkeitsrechte verstoße. An der Stelle muss man sagen, nächster Punkt, studentische Vertreter in Fachbereichsräten stellen ja einen Teil der Exekutive dar, genauso gut wie auch die Hochschulleitung Exekutive darstellt. Eigentlich dürfte ja eine Exekutive die andere gar nicht sanktionieren, sondern müsste einfach die Mail freischalten. Wenn sich dann vom juristischen Wege her jemand beschweren möchte, dann muss er das theoretisch über die Staatsanwaltschaft tun, und das ist schon der korrekte Weg eigentlich. Also nur, dann sollen Sie jetzt das prüfen mit der Staatsanwaltschaft. Ich habe da jetzt nichts, also ich denke, da muss ich nichts befürchten. Aber als das Signal, und das ist ja hier der Punkt, das Signal an studentische Gremienvertreter lautet: Hast du eine unangenehme Meinung, überlege dir zweimal, ob du sie kundtust.
Würdest du denn vom heutigen Standpunkt, auch wo du jetzt nicht mehr Mitglied im Fachbereichsrat bist, würdest du das denn kritisch sehen, wie du dich verhalten hast, oder stehst du nach wie vor dazu und würdest es wieder so machen?
Ich würde es nach wie vor so machen. Ich glaube an das Gute. ich glaube an demokratische Prinzipien und ich glaube auch nebenbei, dass ich einfach recht habe. Ja, ich habe sehr viel Unterstützung und Schulterklopfen von Studierenden erfahren. Viele Leute zwinkern mir zu, viele Leute sagen, super, danke, dass ich deine Informationen hatte, weil sonst hätte ich die nie erfahren. Ich habe jetzt eine Zulassung bekommen vom Hochschulprüfungsamt, meine Physikklausur doch schreiben zu dürfen. Erst ist es mir abgelehnt worden, dann habe ich deine Rundmail vorgelegt, dann bin ich zugelassen worden und ich habe sie bestanden und wunderbar. Und ich glaube auch, Richard, wir haben hier an diesem Campus zum Beispiel Studierende, die auch fächerübergreifend studieren. Ja, zweifach Bachelor als Stichwort. Ja. Jetzt soll mir als studentischem Fachbereichsvertreter im Fachbereich 7 ein Maulkorb gegeben werden, dass ich nichts erzähle über das, was da passiert, und zwar jenseits des Fachbereichs. Aber was ist, wenn diese zweifach Bachelor-Leute, wenn die jetzt im Fachbereich 6 und 7 studieren? Ja, dürfen sie nichts über 7 erfahren oder dürfen sie nichts über 6 erfahren? Ja, das geht ja nicht. Studenten werden ja hier also was ausgespielt oder ja sicherlich im Nachteil gelassen. Ich würde es immer wieder so machen.
Ja, du hast angesprochen, die Universität hat quasi mit der Staatsanwaltschaft gedroht, gegen dich persönlich. Wie stehst du persönlich dazu? Also schüchtert dich das irgendwie ein oder siehst du dem gelassen entgegen, weil du, wie du gesagt hast, dich im Recht siehst? Und zweite Frage dazu, glaubst du, dass die Hochschule das tatsächlich machen wird oder glaubst du, dass es nur, in Anführungszeichen, nur Drohungen sind?
Ja, ich habe den Eindruck, dass sich Herr Heiligenthal auf den Schlips getreten fühlt, weil Gegenstand der letzten Mail war vor allem sein Name und ja, insofern denke ich, dass das schon irgendwo auch Power hinter ist, hinter dieser Drohung. Ich glaube, dass man das macht. Ja, und ein Grund könnte sein, weil ich nach Ausschöpfung aller demokratischen Wege über Fachschaften zum Beispiel, über Dozenten, Fachleiter, dann irgendwann mal ans Ministerium gegangen bin und ich war auch letzte Woche im Landtag von Rheinland-Pfalz und habe da ein Gespräch gehabt, um zu gucken, ob man das Hochschulgesetz verändern kann. Ich meine, ich bin auch aktiv, ja, und ich denke, das lässt erwarten, dass auch auf anderer Seite auch Aktivität ist. Nur einschüchtern, das ist der Punkt, könnte man sich lassen, ja, ich denke aber, ich habe nichts zu befürchten. Und wenn, dann, gut, meine Güte, dann soll das Recht gesprochen werden. Nur was ich halt nicht in Ordnung finde, ist, dass halt ein Justiziariat Recht sprechen will. Das steht dem Justiziariat als Exekutive nicht zu. Ich habe dann in der letzten Zensur Begründung des Justiziariats geschrieben letzte Woche, dass ich mir eher wünschen würde, dass man nicht mit der Fahne der Staatsanwaltschaft weht, sondern dass man jetzt endlich Verteiler einrichtet auf Fachbereichsebene, dass die Studierendenvertreter jetzt endlich und korrekt ihre Studierenden des Fachbereichs informieren können. Dann brauchen Informationen aus dem Fachbereich auch nicht mehr hochschulweit verschickt zu werden. Ne? Aber mein Weg dahin war ja über das Rechenzentrum, die mir dann bescheinigten, dass die Einrichtung eines Verteilers ganz einfach sei, technisch überhaupt kein Problem, man brauche nur die Daten dazu. Ja, woher kriegt man die Daten? Ja, sagt das Rechenzentrum, das Dekanat hat die Daten von den Studierenden. Gehe ich ans Dekanat, schriftliche Anfrage, schriftliche Antwort lautete, nein, wir haben keine Daten. Gehe ich wieder zurück ans Rechenzentrum, sagen die zu mir, dann gehen Sie doch ans Studierendensekretariat. Spreche ich mit dem Leiter, Herrn Wittkörper, sagt er mir, was, das Dekanat sagt, Sie haben die Daten der Studierenden nicht, aus Clips etc. Sagt er mir, das stimmt nicht, die haben Ihnen was erzählt. Ja, was soll ich denn davon halten? Ja, sage ich, Herr Wettkümper, ja, dann haben Sie die Daten. Lassen Sie uns auch den Verteiler jetzt einrichten. Geben Sie die Daten ans Rechenzentrum. Ja, da muss ich erstmal jetzt das Rechtsamt fragen. Ja, da sind wir wieder beim Justiziariat. Also ich glaube, dass das Justiziariat hier eine Rolle einnimmt an der Universität, die ihr nicht zusteht. Ja, und da brauchen wir, glaube ich, Gegenwehr insgesamt auf einer breiten Basis. Und da würde ich mich freuen, auch jetzt als nicht mehr Studierendenvertreter, dass sich unter den Studierenden da eine breitere Basis bildet, unter Ausübung ihrer demokratischen Möglichkeiten hier Mitsprache zu halten.
Wenn man das jetzt auf diesem Weg quasi vielleicht zum ersten Mal sogar hört, von diesem Fall, von dir als Person, bist du auch Ansprechpartner und kannst Leuten vielleicht auch Fragen zu dieser Thematik beantworten? Wie kann man dich denn vielleicht sogar erreichen?
Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ich biete dann natürlich E-Mail an als klassischen Verteiler, also rainer.winters@gmx.de. Und alternativ habe ich jetzt in Planung, ab sofort über die Geschehnisse am Campus zu berichten, über Twitter, auch dort zu finden unter Rainer Winters.
Okay, gut, ja, dann bleiben wir beide gespannt, wie es weitergeht. Ich darf dich zum Abschluss mal fragen, ob wir jetzt quasi alle wichtigen Punkte soweit erstmal besprochen haben oder ob dir noch was einfällt?
Ja, ich hätte noch einen ergänzenden Punkt vielleicht, und zwar über was in diesen ganzen Kontext der Geheimhalterei, wie ich das nennen möchte, noch reinpasst. Das war meine Anfrage beim besagten Justiziariat zu Akkreditierungsmaßnahmen bzw. Ergebnissen aus dem Studiengang Zweifach Bachelor.
Ganz kurz nochmal, was ist eine Akkreditierung und was passiert dabei und warum sind diese Ergebnisse wichtig?
Okay, eine Akkreditierung ist so etwas wie ein Gütesiegel für einen Studiengang. Jede Universität, die etwas auf sich hält, ist bestrebt, diesen Abschluss zu haben. Und da gibt es halt eine Agentur, jetzt für den Studiengang Umweltwissenschaften gibt es jetzt eine Neuakkreditierung zum 1. Oktober 2014. Da ist die Agentur AQUAS nominiert. Ja, und was ist deren Aufgabe?
Sie sind quasi ein externer Dienstleister,
richtig,
die genau. Hier an die Universität kommen und die Zustände zu diesem Studiengang quasi untersuchen und dann bewerten. Und genau. Da geht es um diese Ergebnisse dieser Bewertung, habe ich das richtig verstanden?
Ja, so muss man oder so kann man das sehen. Genau, der Studiengang wird vorgestellt, natürlich von den fachlichen Entitäten. Was sind Lehrinhalte, wie sind Verknüpfungspunkte zur Gesellschaft etc. Und die Bewertung findet dann statt halt über ein externes Gremium. Das sind dann so 2, 3, 4 Professoren von anderen Universitäten. Dazu kommen dann die befragten Dozenten hier von unserer Universität. Und in der Regel sollen auch Studierendenvertreter befragt werden, weil die ja wissen, was bisher nicht so gut lief, ne, was man besser machen könnte. Und da habe ich unter anderem festgestellt, bei der Akkreditierung zum Zweifach-Bachelor, dass Studierende so gut wie nicht befragt werden, de facto. Hatte mir dann erlaubt, irgendwann nach der offiziellen Befragung der Studierenden beim Justiziariat Einblick in die Ergebnisse zu halten. Und mir wurde nach vielem Hin und Her eine Ablehnung geschrieben. Ja, da ich keine Erfahrung hatte damit, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, das muss doch öffentlich sein. Und habe den Landesdatenschutzbeauftragten befragt, ob das ob da eine Auskunftspflicht besteht. Und so erfuhr ich und dann auch das Justiziariat, dass Hochschulen unter das Landesinformationsfreiheitsgesetz fallen. Ja, kurz und knapp, ich bekam eine Ankündigung von 865 Euro, die ich tragen soll, um Einblick in diese Unterlagen zu halten, weil man müsse ja gewisse Passagen schwärzen etc. Es gab dann hinterher einen galanteren Weg. Ich habe die Informationen erhalten, ich habe keine 865 Euro bezahlt, aber hier mal wieder wurde gedroht mit irgendwas. Ja. Aber wie unser Dekan hier im Fachbereich 6, Sigmar Schmidt, gerne sagt oder auch gesagt hat, Demokratie ist stets indiskret. Und ich werde schon irgendwo auch demokratische Prozesse, zum Beispiel Akkreditierungsmaßnahmen, weiterhin begleiten, auch begleiten wollen, weil ich natürlich auch einen Wissensvorsprung habe gegenüber anderen Studierenden und möchte zumindest bei Nachfragen auch kritisch begleiten.
Ja, Rainer, ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, Richard, gerne.